Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Hallo ihr Lieben, wie schon angekündigt möchte ich euch heute das Buch Trauriger Tiger der französischen Autorin Neige Sino vorstellen. Und ich möchte diesmal mit einer Triggerwarnung beginnen, denn es geht explizit um sexualisierte Gewalt, den sexuellen Missbrauch, den die Autorin selbst erlebt hat. Ihr Stiefvater hat sie das erste Mal missbraucht, als sie 7 Jahre alt war und damit aufgehört, als sie 14 war. Sino ist inzwischen 47 Jahre alt, selbst Mutter einer Tochter und in einer Beziehung mit einem liebenden Mann. Zumindest wirkt es zwischen den Zeilen so, dass er ihr sehr verbunden ist. Aber sie macht deutlich, das Geschehene wird sie ihr Leben lang begleiten. Das Thema ist kein leichtes, auch wenn man nicht selbst betroffen ist. Neige Sino spricht alles an und sie spricht auch alles aus. Sie schreibt, Zitat, solange man die Handlungen nicht genau schildert, bleibt alles in eine Art Nebel gehüllt, die es dem Leser gestattet, in seiner Leugnung zu verharren. Dem Leser, dem Autor, dem Täter, allen. Auch deshalb werde ich euch im Lauf der Folge einige Passagen vorlesen. Das Memoir ist eine Art innerer Monolog, in dem uns Neige Sino als Lesende immer wieder auch direkt anspricht. Hier eine kleine Passage. Lieber Leserfreund, liebe Leserfreundin, meinesgleichens meine Schwester. Hier ein Eingeständnis, dass ich dir schuldig bin, denn ich habe nicht den Wunsch, dich in die Irre zu führen. Hüte dich vor meinen Worten, sie werden immer maskiert daherkommen. Betrachte diesen Text im Ganzen nicht als eine Beichte. Es gibt kein Tagebuch, keine Aufrichtigkeit, auch keine Lüge. Mein ureigener Raum ist nicht in diesen Zeilen. Er existiert nur im Innern. Das Innere von Sino ist so oft und so vehement verletzt worden, dass dieser geschützte Raum in sich selbst für sie, glaube ich, ganz wichtig ist. Sie lässt uns in diesem Buch vor allem an ihren Reflexionen teilhaben. Da merkt man halt auch, dass einiges an Zeit vergangen ist und sie eine gewisse Distanz, einen Abstand hat, der ihr erlaubt, in die Analyse zu gehen. Ich bin diesen Reflexionen immer wieder gebannt gefolgt und die haben in mir auch immer wieder Fragen aufgeworfen. Sino lässt zu, dass wir sie dabei begleiten, wie sie Grauzonen auslotet. Sie zeigt auf, dass wir Opferhierarchien haben, weil wir alle diese Geschichten so sehr lieben, wenn sich jemand Phönix aus der Asche mäßig über sein Schicksal erhebt. Sie taucht in zahlreiche literarische Werke ein, in Geschichten anderer Betroffener. Sie erzählt von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, wie Traumata sich auf das Immunsystem, ja selbst auf die DNA auswirken. Sie zieht Studien heran, wonach etwa 20% der Vergewaltiger von Kindern, und ja, es sind ganz überwiegend Männer, selbst als Kind Opfer waren. Ihr Stiefvater gehört dazu. Und auch der bereits in der letzten Podcast-Folge erwähnte Dominique Pellicot hat angegeben, als Kind im Krankenhaus vergewaltigt worden zu sein und weitere Gewalt erlebt zu haben. Pellicot steht gerade in Avignon vor Gericht, weil er seine Frau Giselle fast 10 Jahre lang, ohne ihr Wissen, immer wieder betäubt hat, um sie anderen Männern zur Vergewaltigung anzubieten. Neige Sino weigert sich, die eigene Betroffenheit von Tätern als strafmildernde Entlastung anzuerkennen, denn sie ist überzeugt, es gibt für jeden Menschen einen Moment der Wahl, so winzig er auch sein mag. Sie macht deutlich, dass sie nicht schreibt, um sich von etwas zu befreien. Tatsächlich hält sie die Idee von der Möglichkeit, sich zu befreien, für einen Mythos. Sie sagt früh im Buch, Zitat, in unserer Kultur ist nicht so sehr die Vergewaltigung selbst mit einem Tabu belegt, denn sie findet überall statt. Aber darüber zu sprechen, sie genauer anzuschauen, zu analysieren, das bleibt ein Tabu. Sino schreibt, um das zu durchbrechen, um Zeugnis abzulegen und damit zu analysieren, was ihr passiert ist, was so vielen passiert und in was für einer Gesellschaft wir leben, in der das möglich wird. Eine Zwischenbemerkung. Mir ist selbst nie etwas derartiges passiert, aber ich weiß heute, was für ein großes Glück ich hatte, dass ich schon so lange unversehrt durchs Leben gehe. Ich sage das, weil ich als Journalistin selbst darauf trainiert bin, Augen und Ohren für die Geschichten hinter den Geschichten offen zu halten. Falls sich also die eine oder der andere von euch fragen sollte, warum ich Bücher über sexualisierte oder auch häusliche Gewalt bei Feiste Bücher schon häufiger aufgegriffen habe, es liegt schlicht daran, weil ich den Zustand unerträglich finde und glaube, wir können das nur ändern, wenn wir hinschauen, wenn wir aufmerksam sind, wenn wir uns damit befassen, damit den Opfern
und ich benutze das Wort sehr bewusst, geholfen werden kann. Und damit Täter und ja auch Täterinnen zur Rechenschaft gezogen werden, begleitet von therapeutischer Hilfe. Nish Sino, die heute in Mexiko lebt, ist in einem kleinen Dorf in den französischen Alpen aufgewachsen. In bescheidenen, um nicht zu sagen ärmlichen Verhältnissen, was sie als Lebensstilentscheidung der Eltern beschreibt. Der Stiefvater ist 24, als er Sinos 4 Jahre ältere Mutter kennenlernt. Die hat da bereits 2 kleine Töchter aus einer früheren Beziehung, nämlich Neige und die jüngere Rose. Ihren leiblichen Vater beschreibt Sino als freundlich und liebevoll, ein Mann, der ihr Lesen, Schwimmen und Radfahren beibringt. Und das Wichtigste, Zitat, er hat mich gelehrt, dass man mich unendlich lieben konnte, ohne im Gegenzug etwas zu fordern. Doch dieser Vater ist eben auch die meiste Zeit abwesend und als Sino ihn mit 14 fragt, ob sie zu ihm ziehen könne, lehnt er das ab. Als er Jahre später von der Vergewaltigung erfährt, verschanzt er sich hinter Schweigen. Der Stiefvater arbeitet als Bergführer, wie die Mutter zeitweilig auch. Ein sportlicher Mann, der von vielen als charismatisch empfunden wird, der über sich hinauswachsen kann und in gefährlichen Situationen einen kühlen Kopf behält. Sino sagt, sie habe ihn selbst Heldentaten vollbringen sehen als Kind. Doch er ist auch aufbrausend und jähzornig und er kommt nicht damit klar, dass Neige in ihm nicht den neuen Papa sehen will. Ich lese euch einen Absatz vor. Er sagte, er liebe mich. Er sagte, er mache das, was er mit mir mache, nur um diese Liebe auszudrücken. Er sagte, es sei sein sehnlichster Wunsch, dass ich ihn zurückliebe. Er sagte, er habe sich mir nur deshalb auf diese Weise genähert, mich berührt, mich gestreichelt, weil er einen engeren Kontakt zu mir bräuchte, weil ich mich weigern würde, nett zu ihm zu sein, weil ich ihm nicht sagen würde, dass ich ihn liebte. Und dann bestrafte er meine Gleichgültigkeit ihm gegenüber mit sexuellen Handlungen. Er versprach mir, solange ich mit niemandem darüber sprechen würde, werde er den anderen Kindern nichts tun. Diese Verantwortung, die Kindern da immer wieder von den Tätern aufgebürdet wird, trägt dazu bei, dass sie oft stillschweigen. Manchmal ein ganzes Leben lang. Noch vor Gericht wird der Stiefvater behaupten, er habe Neige geliebt. Er stellt es so dar, dass Sexualität die einzige Möglichkeit gewesen sei, eine Verbindung zu ihr herzustellen. Deshalb weist er es auch weit von sich, dass seine leiblichen Kinder jemals sein Opfer hätten werden können. Er ist dann weitgehend geständig, wird zu 9 Jahren Haft verurteilt und nach 5 Jahren aufgrund guter Führung entlassen. Nish Sino ist selbst mit 17 von zu Hause ausgezogen und hat ihn mit 21 angezeigt. Sie hat zuvor lange mit sich gerungen, auch weil sie sich gefragt hat, wie die Mutter mit ihrem damaligen Einkommen als Putzfrau die 4 Kinder durchbringen sollte. Sino hat als Jugendliche das Buch Überwachen und Strafen des französischen Philosophen Michel Foucault gelesen und steht dem Systemgefängnis skeptisch gegenüber. Doch aus Sorge um ihre jüngeren Geschwister offenbart sie sich mit 20 ihrer Mutter. Die ist schockiert, wird aber schließlich zu ihr stehen. Dennoch bleibt sie noch ein ganzes Jahr bei ihrem Mann, weil sie zu dem Zeitpunkt in der Ausbildung zur Krankenschwester steckt und das Gefühl hat, es mit den 3 jüngeren Geschwistern nicht zu schaffen, wenn sie jetzt geht. Nach der Entlassung wandert der Stiefvater den Jakobsweg, lernt dabei eine gläubige Frau kennen, die im Alter von Nish Sino ist. Der Stiefvater und diese Frau sind heute verheiratet, betreiben einen Öko-Bauernhof und haben noch einmal 4 gemeinsame Kinder. Beim Lesen spüre ich, wie sich in mir alles gegen diesen Neuanfang sträubt, gegen diese Möglichkeit zum Neuanfang. Obwohl ich eine Gesellschaft möchte, in der Menschen nach dem Verbüßen ihrer Schuld eine 2. Chance bekommen. Gleichzeitig fühle ich mit Sino, die diese Chance eben nicht hat. Sie schreibt, Zitat, das eigentlich Problematische ist, dass für mich über lange Zeit alles in Verbindung mit der Vergewaltigung stand. In diesem Sinne hat er gewonnen und ich kann nichts dafür. Sie sei damaged for life. Damaged for life, also beschädigt fürs Leben, ist auch der Name einer Website, erfahre ich im Buch. Und das ist keineswegs eine Selbsthilfegruppe für Opfer, sondern es ist die Seite von Pädokriminellen, die eine perverse Lust daraus ziehen, dass ihre Opfer fürs ganze Leben durch die Taten gezeichnet werden. Die Machtfantasien der Täter gehen zum Teil so weit, dass sie ihre Opfer komplett für ihre Geschöpfe halten. Sino war zum Beispiel immer eine sehr gute Schülerin und erinnert sich an einer Stelle im Buch, kleiner Absatz. Als ich klein war, sagte mein Stiefvater einmal zu mir, wenn ich gut in der Schule sei, hätte ich das ihm zu verdanken. Dass ich so besonders sei, habe mit dem zu tun, was er mich erleben ließ. Mein Scharfblick, die für mein Alter außergewöhnlichen intellektuellen Fähigkeiten, das sei alles nur darauf zurückzuführen, dass ich eine außergewöhnliche Erfahrung machte, bei der ich Grenzen überschreiten müsste. Sino macht deutlich, wie einsam jede und jeder von Gewalt Betroffene auf ganz eigene Art ist. Wenn sie in ihr Dorf zurückkam, habe man so getan, als erkenne man sie nicht, denn sie war ja die, die den Ruf des Dorfs öffentlich in den Schmutz gezogen hat. Die jüngeren Geschwister sind bis heute überzeugt, ihnen hätte der Vater das nie angetan und so haben sie ihm verziehen. Sino kann das verstehen, aber es trägt zu ihrem Schmerz bei, denn es bedeutet in gewisser Weise auch, die Geschwister halten für verzeihlich, was ihr angetan wurde. Sinos Mutter hat zwar zu ihr gestanden, aber, und auch das ist schmerzhaft für Sino, der scheint es leichter zu fallen, Wut über die Lüge des Doppellebens auszudrücken, als Entsetzen über die Vergewaltigung ihrer Tochter, die sie über Jahre nicht mitbekommen hat. Was für emotionale Verstrickungen in Familien wirken können, hat Neil Smith in seinem autofiktionalen Roman Jones erschütternd gut nachgezeichnet. Mehr zu dem Buch könnt ihr in Folge 113 hören. Und doch ist die Mutter eine Frau, die Konsequenzen gezogen hat. Die Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro, deren Kurzgeschichten ich liebe, hat es vorgezogen, bei ihrem Mann zu bleiben, nachdem sie erfahren hat, dass er ihre Tochter Andrea, seine Stieftochter, missbraucht hat. Andrea Skinner hat sich nach Munros Tod in diesem Jahr öffentlich dazu geäußert. Ich stelle euch den Link zu einem Artikel dazu in die Shownotes. Munro, die in ihren Geschichten so ein herausragendes psychologisches Gespür gezeigt hat, habe so reagiert, als gehe es um einen Seitensprung ihres Mannes. Ihre Tochter war bei dem Vorfall 9 Jahre alt. Der Stiefvater hat das Kind als Lolita beschrieben, das liegt schriftlich vor, als Lolita, die ihn verführt habe. Für mich ist Munro damit als literarische Ikone gestürzt. Auf Wladimir Nabokovs Roman Lolita hat Nish Sino als Literaturwissenschaftlerin einen interessanten Blick. Sie sieht bei ihm eine subtile Raffinesse, denn Nabokov reiße die Lesenden erst mit, um ihnen dann in bestimmten Momenten in Erinnerung zu rufen, dass die Empathie für Humbert Humbert uns, Zitat, zu Komplizen des Monsters macht. Durch die Popkultur überformt wird Nabokov oft so gelesen, als handle es sich um eine anrüchige Liebesgeschichte. Und so hat Sinos Stiefvater auch versucht, es darzustellen. Kleiner Ausschnitt. Mein Stiefvater fand es in der Gerichtsverhandlung ein wenig obszön, dass man ständig auf die konkreten Details zurückkommen und wissen wollte, was er mir genau angetan habe. Er verlor die Geduld. Wie oft, ja, was weiß denn ich? Manchmal täglich, dann wieder konnte auch ein Monat vergehen, ohne dass ich sie anfasste. Er fand es völlig daneben, dass man ihn bat, die Handlungen zu beschreiben, sich zu erinnern, wie alt ich bei der ersten Penetration war. Er habe interessantere Dinge zu sagen, denn seine Persönlichkeit sei komplex, tiefgründig und er habe eine Liebe gelebt, die sich außerhalb der Norm befand und die er gern in allen Nuancen schildern würde, damit man versucht, sich die Mühe zu machen, ihn zu verstehen. Deshalb findet Sino es auch so wichtig zu benennen, was ihr Stiefvater ihr angetan hat. Und ich lese euch jetzt etwas davon vor. Ist es nicht eher eine Vermeidungsstrategie, sich zu weigern, die nackte und grausame Wahrheit darzustellen? Solange man nicht den Penis des 40-jährigen Mannes im kleinen Mund des Mädchens sieht, ihre tränenfeuchten Augen, da sie glaubt, gleich ersticken zu müssen, solange sieht man noch nichts. Solange ist es doch noch möglich zu sagen, dass es sich um Liebe handelt, die Geschichte einer Amour-Fou, eine einfühlsame, stilvolle Geschichte. Sino beschreibt, der Stiefvater habe mit ihr über Verhütung gesprochen, noch bevor sie ihre erste Regel hatte. Er habe ihr den Zungenkuss beigebracht, nannte Körperteile und Stellungen beim Namen, damit sie dann mal informiert wäre, wenn sie eine Beziehung mit einem Jungen hätte. Und abschließend nochmal eine direkte Passage. Es lag für mich auf der Hand, dass ich niemals, nicht einen Augenblick mein Einverständnis gegeben hatte. Und mein Stiefvater hat das auch bestätigt. Andererseits hörte er erst auf, wenn ich einen Orgasmus hatte. Ich erinnere mich sogar, dass ich mich manchmal darauf konzentrierte, dass ich komme, sonst hätte es noch eine Ewigkeit gedauert. Er hatte seine Freude daran, mir wieder meinen Willen Lust zu bereiten. Indem er mir diese Lust verschaffte, machte er mich zur Komplizin meiner eigenen Vergewaltigung. Das trägt dazu bei, dass sich die Opfer schuldig fühlen. Auch da weist Sino wieder über sich hinaus. Wie viele Facetten die Schuld hat, macht Nish Sino erschütternd deutlich. Selbst, dass sie ins Leben gefunden hat, ist nicht nur einfach. Denn entlastet es ihren Stiefvater nicht, dass sie so resilient ist? Ich möchte euch zu den Opferhierarchien eine letzte Passage vorlesen, die immer noch in mir nachhallt. Man kann nicht zugleich vergewaltigt worden sein und kein Opfer sein. Eine vergewaltigte Person ist ein Vergewaltigungsopfer. Sie ist Opfer einer Aggression geworden, die gegen ihren Willen an ihr ausgeübt wurde. In einem Dokumentarfilm über die kleinen Mädchen, die von Dutroux entführt wurden, Dutroux ist in diesem Fall Marc Dutroux, ein belgischer Sexualstraftäter und mehrfacher Mörder, der heute übrigens auch wieder frei ist. Also in diesem Dokumentarfilm sagt ein Journalist, seht euch nur dieses Mädchen an. Sie fängt ein neues Leben an, sie weigert sich, Opfer zu sein. Sie hat einen Freund, sie hat Sex mit ihm. Als würde sie dadurch, dass sie Sex hat, die Vergewaltigung auslöschen. Als wäre sie dadurch, dass sie sich ein neues Leben aufbaut, nicht mehr diejenige, die von dem Monster gefangen gehalten wurde. Als würde man dadurch, dass man zu etwas anderem übergeht, dass man wieder auf die Füße kommt, aufhören, Opfer zu sein. Als wäre das auch das Ziel, das einzig Mögliche, wieder Tritt zu fassen. Ich hasse die Vorstellung, dass einige wieder auf die Füße kommen und andere nicht. Und dass es ein moralisch anerkennenswertes Ziel ist, das Trauma zu überwinden. Diese Hierarchisierung, die aus dem Resilienten im Vergleich zu dem, der es nicht geschafft hat, wieder auf die Füße zu kommen, einen Übermenschen macht, ekelt mich an. So sehr ich allen Betroffenen einen Weg zurück ins Leben wünsche, hat mich diese Passage von Sino sehr, sehr bewegt. Die Schwester von Neil Smith in dem autofiktionalen Roman Jones hat es zum Beispiel nicht geschafft. Giselle Pellicot, deren Missbrauch gerade öffentlich verhandelt wird, hat gesagt, die Schande muss die Seite wechseln. Die Schande gehöre ins Lager der Täter. Im Moment zeichnet sich ab, dass die Angeklagten alle dieselbe Verteidigungsstrategie fahren. Sie wollen von nichts gewusst haben, es für ein Spiel der Eheleute gehalten haben. Kein einziger der mehr als 50 Männer war daran interessiert, eine Einwilligung der Frau zu bekommen. Nish Sino, die sich damals wie Pellicot für einen öffentlichen Prozess entschieden hat, schreibt, diese schmutzige Wäsche, diese Schande ist nicht die meine, das ist unsere, sie ist unser aller Schande. Tatsächlich liegen mehr als 20 Jahre zwischen den beiden Prozessen. Und es ist wirklich eine Schande, wie langsam sich was bewegt. In Frankreich haben sowohl der Mut von Giselle Pellicot als auch Nish Sinos Buch Debatten angestoßen. Und ich bin überzeugt, die brauchen wir bei uns auch. Der Deutsche Frauenrat hat gemeinsam mit UN Women Deutschland e.V. eine Petition an die Ampelregierung gestartet. Stoppt Gewalt gegen Frauen jetzt. Ich stelle euch einen Link dazu in die Shownotes, denn bei den Unterschriften ist noch viel Luft nach oben. Ich würde mir da mindestens 25 Millionen wünschen. Und dafür müssen nur noch 1000-mal so viele Menschen unterschreiben wie bisher. Vielleicht nehmt ihr euch den Moment und macht mit. Trauriger Tiger von Nish Sino ist bei DTV erschienen. Michaela Messner hat die 302 Seiten übersetzt. Das Hardcover kostet 24 Euro. Danke, dass ihr euch noch einmal auf dieses schwierige Thema eingelassen habt. Es ist ein Buch, das ich sicherlich mit Abstand noch einmal lesen werde, weil einfach so viel drinsteckt. In der nächsten Folge wird es leichtfüßiger, versprochen. Ich bin euch auch dankbar, wenn ihr auf Abonnieren klickt. Das hilft mir, mit dem Algorithmus wieder auf die Beine zu kommen und ihr bekommt immer mit, wenn es eine neue Folge gibt. Habt eine gute Woche.